Guten Morgen, Menschenfischer. Es ist schön, wieder da zu sein. Ich möchte euch auch etwas erzählen, was vielleicht speziell für ein paar auch ganz wichtig sein könnte. Nein, also es ist das Jahr 2016. Also vor 6 Jahren war ein junger Mann auf der Suche nach einer Wohnung für sich selber und für seine baldige Ehefrau. Und gibt es einen schlimmeren Ort, um eine Wohnung zu suchen, als die Stadt Zürich? Ich weiss es nicht, wie es im Kanton Aargau ist, aber ja, also vielleicht gibt es einen schlimmeren Ort, aber als Student mit einem Nebenjob und keiner sicheren beruflichen Zukunft hat ihn eigentlich niemand wollen. Und alle Türen waren verschlossen von ausgeschriebenen Wohnungen im Internet oder in Zeitungen zu Genossenschaften und gemeinnützigen Organisationen. Hat eigentlich nichts geklappt. Und in dieser monatelangen Suche und ein tagelanges Anstehen für Wohnungen, wo man wie weiss, es ist eigentlich ziemlich sicher eine Absage, ist es schwierig gewesen. Meine Familie oder die Frau Benduser könnt euch viel erzählen über überhöhte Mietpreise, Wohnungen, die eigentlich am Auseinandergehen sind und auch spontane Mietpreiserhöhungen. Nachher noch, weil das Angebot ja so gross oder weil die Nachfrage so gross ist, das Angebot ganz klein. Inmitten von dieser kalten und ja, doch ein bisschen hoffnungslosen Situation war dann wie ein Lichtstrahl gewesen, weil ich als der junge Mann habe im Internet eine Wohnung gesehen, die super war. Super, sehr günstiger Preis. Und ich habe mich gerade gemeldet auf die E-Mail-Adresse, die angegeben war. Und es ist ein ganz nettes Mail zurückgekommen und dann auch so ein bisschen allgemein über meine Person gefragt. Und ich habe auch wieder ziemlich schnell zurückgeschrieben und habe so ganz objektiv probiert zu erklären, in welcher Situation ich mich befinde. Und es hat sich herausgestellt, dass die Frau, also eine sehr nette Frau am anderen Ende, auch scheint irgendwie doch gläubig zu sein. Und sie hat uns die Wohnung sehr gern zur Verfügung gestellt. Das Problem war einfach, dass sie nicht in der Schweiz war. Und sie hat dann gesagt, ja, also wir können es einfach so machen, dass ich dir den Schlüssel zukommen lasse. Aber es braucht wie für sie auch ein bisschen Versicherung. Also sie braucht wie eigentlich ein Depot. Also eine Kontoleistung, eine Überweisung von 2'000 Franken. Und die würde dann aber auch schon für die erste Miete sozusagen zahlen. Das hat mich dann ein bisschen stutzig gemacht. Anscheinend hat die Frau wirklich keinen Kontakt gehabt zu ihren Nachbarn. Und irgendwie hat mir auch nicht der Hausabwart die Wohnung zeigen können. Und trotzdem, in dieser Situation, wollte ich glauben. Also ich wollte dieser Frau glauben, ich wollte das Wohnungsangebot glauben und habe dann, bin auf mein Postkonto gegangen und habe alle Informationen mal so eingetippt und bin eigentlich ready gewesen, um das Geld zu überweisen. Und dann habe ich aber so kurz innegehalten und dann ist meine kleine Schwester heimgekommen. Und sie hat dann so ganz praktisch gemeint, ja du, wenn du dir nicht sicher bist mit dieser Wohnung, gehst mal vorbei und läutest bei den Nachbarn oder so. Und ich dachte, ja, willst du mir das nicht in den Sinn kommen? Ja, natürlich. Ich bin am gleichen Abend noch los zu dieser Wohnung, zu dem Haus und kann mal überall läuten. Es war eine komische Situation. Aber es ist dann ein Mann rausgekommen, und ich habe ziemlich schnell erfahren, dass tatsächlich eine Wohnung vermietet wird, aber eigentlich zum über das Doppelte vom Preis. Also unbezahlbar für mich. Und dass es da nicht eine andere Wohnung gibt oder so. Also es war ein Betrugsversuch gewesen. Also es ist eigentlich jetzt wieder klar gewesen, jetzt haben die Fakten wieder Sinn gemacht. Dass sie nicht da war, kein Nachbar, kein Hausabwart und irgendwie 2000 Franken überwiesen. So Gott will, habe ich das Geld noch nicht überwiesen gehabt. bin ich dankbar gewesen? Ein bisschen. Also ich bin dankbar gewesen, dass ich das Geld nicht überwiesen habe, aber eigentlich bin ich sehr enttäuscht gewesen. Und ja, es auch beschämt, dass ich so nah dran gewesen bin oder dass ich das geglaubt habe. Und es ist ein bisschen komisch bei uns Menschen, ich glaube, sehr oft hätten wir lieber, dass Gott die Lügen, die wir glauben, in die Wahrheit verwandelt, als dass er uns wirklich mit der Wahrheit konfrontiert. Und ich möchte das nochmal sagen, weil das ist so ein bisschen der Punkt, den ich machen will. Oft, wenn wir eigentlich, dass Gott die Lügen, die wir glauben, die Wahrheit machen lässt. Also, dass er die einfach umändert, anstatt dass er uns wirklich mit der Wahrheit konfrontiert. Und schaut, mein Glaube in die Person an dem anderen Ende, die ist auf einen Moment, also die ist verpufft. Die ist weg gewesen. Da war keine nette Person am anderen Ende. Da war keine Wohnung. Das war eigentlich gar nichts gewesen. Und meine Frage ist jetzt, geht es uns auch ab und zu so mit Gott? Dass wir denken irgendwie, was ist, wenn er gar nicht auf der anderen Seite ist? Wenn die Gebetserhörungen, die ich mir oder die ich erlebe, eigentlich nur Einbildung sind? Das Angebot von so einer ewigen Wohnung, ein ewiges Leben, ist wie zu gut. Es ist zu gut. Es ist irgendwie ein Betrugsversuch von einem religiösen System. Und der nächste Gedanke war so, wenn das irgendwo so im Hinterkopf rumschwirrt, lohnt sich dann überhaupt das Betten, wenn ich mir die Gebetserhörungen vielleicht einbilde? Merkt man das in meinem Gebet? Dass ich manchmal so rede, als wäre Gott gar nicht da. Und dann denke ich mir vielleicht so, ja, wenn er wirklich da wäre, irgendwo im Kopf, wenn er wirklich da wäre, ja, also dann würde ich ihm ja ganz bestimmt die eine Sache sagen, die ganz wichtig ist. Oder, also wenn er wirklich da wäre, dann würde ich seine Antwort mit Spannung abwarten. Das, was ich ihn gefragt habe, würde ich mit Spannung abwarten, was kommt jetzt? Wenn er wirklich da wäre, dann würde ich ihm einen Tee anbieten oder ein Glas Wein. Und wenn ich noch bei dem Bild bin von diesen E-Mails, bete ich eigentlich mit dieser Überzeugung, dass ich bei Gott gerade im Spam-Ordner lande. Also mein Gebet, ich nehme eigentlich an, das wird schon aussortiert, bevor es Gott sieht. Ja, so fühlt es sich manchmal an. Bewegen wir doch die Fragen während der nächsten halben Stunde noch in unserem Herz. Aber heute sollen wir erfahren, dass Gott da ist. Wie es hinter mir steht auf der Überschrift, wir haben einen Gott, der da ist. Ich werde euch Auszüge aus dem Buch Hesekiel vorlesen. Warum das Buch Hesekiel? Das Buch Hesekiel endet mit einer Verschmelzung von Gottes Namen, Yahweh, und einer Qualität von Gott. Wir haben es heute Morgen schon gehört. Zum Beispiel gibt es den Namen Yahweh Jireh oder Jehova Jireh. Yahweh heißt ich bin, der ich bin, oder ich bin der eine, der ist. Und wir Menschen, wir sind mal gewesen, wir verändern uns, wir werden. Aber Gott ist der eine, der ist, der gleich bleibt, heute, gestern und in Ewigkeit. Und jetzt Jehova, ich bin der eine, der ist. Jireh, der sieht. Ich bin der eine, der sieht. Ich bin der eine, der versorgt. Oder Yahweh Nissi, wenn ihr euch erinnern mögt. Der Herr mein Feldzeichen oder ich bin der eine, der dein Feldzeichen ist. Und jetzt am Ende von dem Hesekiel-Buch gibt es aber genau die Verschmelzung von Yahweh und der Qualität von Gott. Und zwar steht dort im letzten Vers Yahweh Shammah. Ich bin der eine, der da ist. Ich bin der eine, der hier ist. Also ich lese euch jetzt ein paar Auszüge vor. Hört selektiv zu und schaut, was euch der Herr aufs Herz legt. Und die Kinder, zu denen ich dich, Hesekiel, sende, haben harte Köpfe und verstockte Herzen. Du sollst ihnen meine Worte sagen. Sie gehorchen oder lassen es, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Aber das Haus Israel will dich nicht hören, denn sie wollen mich nicht hören. Denn das ganze Haus Israel hat eine harte Stirn und ein verstocktes Herz. Und die Herrlichkeit des Herrn erhob sich aus der Stadt. Du Menschenkind, was habt ihr da für ein Sprichwort im Lande Israels? Ihr sagt, die Zeit vergeht. Und es wird nichts aus der Weissagung. Sie sprechen, der Herr hat's gesagt. Und doch hat sie der Herr nicht gesandt. Das sind die Propheten Israels, die Jerusalem weissagen und predigen. Friede, wo doch kein Friede ist, spricht Gott der Herr. Meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott der Herr? Und nicht viel mehr, dass er sich bekehrt von seinem Wegen und am Leben bleibt? Aber ihr Mund ist voll Verlangen und danach tun sie. Und hinter ihrem Gewinn läuft ihr Herz her. Und siehe, du bist wie einer für sie, der Liebeslieder singt, der eine schöne Stimme hat und gut spielen kann. Sie hören wohl deine Worte, aber sie tun nicht danach. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und siehe, die Herrlichkeit Gottes von Israel kam von Osten und brauste, wie ein großes Wasser braust, und es ward sehr Licht auf der Erde von seiner Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit des Herrn kam hinein in das Tempelhaus durch das Tor, das nach Osten liegt. Da hob mich, Hesekiel, ein Wind empor und brachte mich in den inneren Vorhof und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Und du, Menschenkind, beschreibe dem Haus Israel den Tempel, dass sie sich schämen ihrer Missetaten. Das kommt der letzte Vers. Und alsdann soll die Stadt genannt werden Yahweh Shammah. Hier ist der Herr. Oder die Stadt soll heißen, ich bin der eine, der da ist. Lassen wir das noch ein bisschen auf uns wirken. Und wisst ihr, wenn ihr das ganze Buch Hesekiel leset, dann gibt es da einen Satz, der kommt sehr oft vor, im ganzen 66 Mal, wenn ich richtig gezählt habe. Und das heisst immer und immer wieder, ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und das ist der Punkt, wo der Hesekiel hat müssen machen. Gott hat wieder müssen erfahrbar werden. Alles, was der Hesekiel beschrieben hat, soll dazu führen, dass Gott wieder ernst genommen wird, weil er Gott ist. Die Israeliten und Heiden haben die Wahrheit wieder müssen lernen. Und darum beschreibt und prophezeit der Hesekiel Strafe und Gericht gegen Israel. damit ihr erfahrt, dass ich der Herr bin. Strafe und Gericht gegen die Heiden, damit sie erfahren, dass ich der Herr bin. Schutz und Säge, damit ihr erfahrt, dass ich der Herr bin. Umkehr und Wiederherstellung, damit ihr erfahrt, dass ich der Herr bin. Immer und immer wieder in Verbindung mit dem Satz und merkt euch das Wort erfahrbar. Ich würde es heute noch einige Mal erwähnen. Und wenn es darum geht, Gott zu erfahren, dann möchte ich gerade fragen, wie kann man denn Gott erfahren? Oder wo ist der erfahrbare Gott? Die erste Antwort, die dann ganz schnell kommt, ist, ja, die Bibel stellt uns ja einen allgegenwärtigen Gott vor. Und die Allgegenwärtigkeit wird beschrieben an zahlreichen Stellen in der Bibel. Gott macht es klar, er ist überall. Aber das ist nicht das, was Hesekiel bewegt hat. Nein, der Hesekiel setzt wie das voraus, wenn es einen Gott gibt, dann ist er allgegenwärtig. Ja, der Herr ist grösser als sein Tempel und weiter als der Himmel. Und trotzdem hat Gott sich einen Tempel bauen lassen. Ja, der Tempel ist nicht dazu gedacht, Gottes Allgegenwärtigkeit jetzt einzuschliessen. Das ist unmöglich. Aber Gott hat es zugelassen, dass der Tempel ein ganz spezieller, besonderer Ort wird von seiner erlebbaren Herrlichkeit. Ja, Gott ist überall, aber wenn du ihn suchst und nicht findest, dann kannst du dich nicht beschweren, wenn du nicht dort suchst, wo Gott sich ausdrücklich erfahrbar machen lässt. Nämlich im Tempel. Und im Buch Hesekiel lesen wir bei den Kapitel 40 bis 48, der letzte Teil, eine Vision über einen verrückten Tempel. Ein gewaltiges Ding, also riesig. Und die Stadt rundherum, das Land Israel. Aber zur Zeit, wo der Hesekiel die Vision hat, sind die Israeliten gar nicht in Israel gewesen. Sondern zu der Zeit, als er die Vision sieht, war Israel verschleppt gewesen. Weg in Babylon, im Exil. Und der Tempel, der beschrieben wird, mit so vielen Mass, ist ganz interessant, das ist nicht der gleiche Tempel, wie der vom Salomon 350 Jahre vorher gebaut wurde. Dimensionen passen nicht. Und der Tempel von Salomon ist dann auch zerstört worden. Während und vor der Zeit, vor dem Exil. Aber auch interessant ist, dass die Dimensionen von dem riesen Tempel nicht passen auf den wiederaufbauenden Tempel nach dem Exil, also nach dem Hesekiel. Also der vom Hesekiel beschriebene Tempel sind nicht die zwei Tempel, die wir aus der Geschichte schon kennen. Es passt nicht. Und viele unterhalten sich jetzt darüber, wird der Tempel noch gebaut vom Hesekiel? Oder wäre der gebaut worden, wenn Israel wirklich umgekehrt wäre? Oder ist das nur eine symbolische Darstellung? Über das kann man sehr gerne reden und diskutieren. Und macht das gerne. Suchen nach Wahrheit bringt Segen. Aber ich glaube, heute wäre es ein bisschen wenig aufbauend. Also. Nein, aber was ist denn der Tempel? Der Tempel ist der Ort von Gottes erfahrbare Herrlichkeit. Und wo der Salomon den ersten Tempel gebaut hat und sein Gebet vollendet hat, ist die Herrlichkeit von Gott wie Feuer in den Tempel hineingekommen. Und ich sehe es gerade dreimal, der Fokus ist wirklich auf der Herrlichkeit vom Herrn. Und es war spürbar, erlebbar. Nicht einfach theoretisch, irgendwo hat jetzt die Herrlichkeit Gottes den Tempel übernommen. Die Leute sind auf die Knie gezwungen worden, weil es war wie zu viel. Also spürbar und erlebbare Herrlichkeit Gottes ist in den Tempel gekommen. Und der Hesekiel beschreibt ca. 350 Jahre später, wie die Herrlichkeit von Gott aus der Stadt weggeht. Aus der Stadt Jerusalem. Der geht weg. Und jetzt ist es sehr interessant, dass das Weggehen irgendwie nicht so bemerkbar ist, wie dort, wo die Herrlichkeit gekommen ist. Ich finde das ganz interessant. Dass die Herrlichkeit weggegangen ist, ist fast nicht bemerkt worden. Aber wo es gekommen ist, ist es ganz klar gewesen. Jetzt, da liegen 350 Jahre dazwischen, zwischen diesen zwei Versen. Was ist denn passiert? Warum? Warum hat sich die Herrlichkeit von Gott zurückgezogen? Warum hat Gott die zurückgezogen? Warum hat Gott es zugelassen, dass Israel weggeführt wird, entführt wird, besiegt wird von Babylon? Warum hat sie Gott bestraft? Wir können es eigentlich ganz kurz machen. Wegen ihren harten Köpfen und ihren verstockten Herz. Hat es geheißen in Ezekiel 2,4. Harte Köpfe wird auch übersetzt mit kein Scham haben, ein gemeines Gesicht haben. Und Herz kann übersetzt werden mit Sinn oder Verstand. Aber ich finde eigentlich, harte Köpfe und verstockte Herz trifft es ziemlich gut. Schaut, die Israeliten, die haben gesündigt. Nicht das gemacht, was Gott ihnen gesagt hat. Und sie haben ihre Fehler nicht eingesehen. Sie haben sich nicht abbringen lassen vor ihren Übeltaten. Sie haben eigentlich nicht mal zulassen. Und wenn sie wirklich mal zugelassen haben, dann ist es so gewesen, das ist etwas Poetisches, was der Hesekiel sagt. Das ist ein Liebeslied. Ein Liebeslied muss man nicht so ernst nehmen. Das muss man jetzt eigentlich auch nicht machen. Müssen wir nichts unternehmen. Das ist nicht so gemeint. Der Hesekiel, das ist seine Wahrheit, das ist seine Sicht, nicht meine. Und es gibt ja noch ganz viele andere Propheten, die sagen etwas anderes. Und die falschen Propheten, sie haben Frieden predigt, auch wenn sie hätten sollen Gericht predigen. Einige haben sich wirklich eingebildet, dass Gott ihnen das E-Mail geschrieben hat. Wie ich wollte glauben, dass das E-Mail wahr war, dass es da eine Wohnung gibt, haben sie wollen glauben. Sie haben wollen glauben in ihre eigene Lüge, dass da Frieden ist. Obwohl kein Frieden da war. Ach, Gericht. Das ist zu harte Wahrheit. Das können wir nicht predigen. Haben sie gedacht. Und auch wenn es ein Gericht gäbe, in dem Fall, dann passiert das sicher nicht mehr während meiner Lebzeiten. Irgendwo weit in der Zukunft wird das passieren. Gesehen, das Problem sind nicht einzelne Sünden oder Fehler oder Vergehen. Die sind nicht gut, aber mit Einsicht und Umkehr ist das ein kleines Problem, gar kein Problem für Gott. Aber harte Köpfe und verstockte Herzen, das ist das wahre Problem. Wenn man sich nichts mehr sagen lässt, wenn man während der vermeintlichen Umkehr eigentlich schon den nächsten bösen Plan schmiedet im Kopf, wenn man jede Wahrheit relativiert. Und ich habe es euch da nochmal zusammengefasst, das ist der Ausdruck von einem harten Kopf und einem verstockten Herz. Es ist nicht vollständig, aber ich glaube, es gibt uns einen ziemlich guten Eindruck, was der Hesekiel da gemeint hat. Einige hören nicht zu, einige hören, aber sie machen es nicht, einige glauben ihre eigenen Lügen und einige denken, ja gut, wenn es dann passiert, dann ist es doch noch weit weg. Und zugeben, erst ist wirklich alles so weitergegangen wie immer. Und man hätte können denken, siehst du, Hesekiel? Er hat wieder mal übertrieben. Der Herr hat uns nicht verlassen. Und dann, nachdem die Herrlichkeit von Gott aus dem Tempel, aus Jerusalem weggenommen wird, dann geht es Schlag auf Schlag. Israel wird in der kürzesten Zeit am Erdboden gleich gemacht. Viele Leute werden erschlagen, verschleppt und der Tempel ohne die Herrlichkeit Gottes wird ausgeraubt und zerstört. Wo ist die Herrlichkeit Gottes hin, habe ich mich gefragt. Wo ist sie hin? Gott hat sie weggenommen. Dazu kommen wir noch. Aber mitten drinnen in diesen Gerichtsansagen, wo Gott gegen Israel redet, gegen die Heiden, verspricht Gott etwas ganz Verrücktes. Nämlich, dass seine Herrlichkeit, die er weggenommen hat, die wird wieder zurückkommen. Er sagt, er hat keine Freude an der Zerstörung, sondern er hat Freude an der Umkehr. Und er sagt, er will den Leuten ein neues Herz geben. Ein neues Herz und einen neuen Geist. Und der Ezekiel sieht prophetisch. Er sieht prophetisch, wie die Herrlichkeit, die erlebbare Herrlichkeit von Gott zurückkommt. Und die Rückkehr hat eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem, was passiert ist während der Zeit von Salomo, wo die Herrlichkeit Gottes das erste Mal in den Tempel hineingekommen ist. Eine ganz verblüffende Ähnlichkeit. Und wenn wir das noch so ganz einfach auf einem Zeitstrahl anschauen, habe ich einfach einzeichnen, etwa 950 Jahre vor Christus ist die Herrlichkeit in den Tempel hineingekommen. Dann irgendwann dazwischen, so beim Hesekiel, ist die Herrlichkeit von Gott weggenommen worden. Und der Hesekiel sieht prophetisch, wie irgendwo in der Zukunft die Herrlichkeit wieder zurückkommt. Und nach dieser Beschreibung, dass die Herrlichkeit wieder zurückkommt, kommt dann der letzte Vers. Die Verschmelzung vom Namen Gottes mit der Qualität von Gott. Yahweh, Shammah, ich bin der eine, der da ist. Ich bin der eine, der drinnen ist. Und das ist der absolute Höhepunkt vom Buch Ezekiel. Überall ist der Herr erfahrbar in Strafen und Sagen, aber wo mehr als im Tempel, wo Gott seine erlebbare Herrlichkeit wohnen lässt. Ja, wir sollen wieder erfahren, dass er Gott ist, der Gott ist, der da ist. Sind wir bereit, das wieder zu erfahren? Ich bin bereit. Ich bin bereit, das wieder zu erfahren. Und da stellt sich die Frage, wo ist denn die erfahrbare, erlebbare Herrlichkeit Gottes heute? Wo ist sie heute? Weil wir haben ja in dem Sinn keinen Tempel. Trotz Gerücht, dass der Tempel wieder aufgebaut werden soll in Israel, momentan haben wir nicht so einen Tempel. Nein, jetzt kommen wir zu der göttlichen Offenbarung durch das Neue Testament, durch Jesus. Immer und immer wieder müssen wir zurück zu dem, was uns offenbart ist durch Jesus. Und ich möchte drei Linien ziehen, vom Alten Testament zum Neuen Testament, die uns herausfordern werden, vielleicht beschämen, aber sicher ermutigen. Also der Höhepunkt von dem Buch Ezekiel ist Yahweh Shammah. Ich bin der eine, der da ist. Und in der Bibel ist es ganz interessant, wie wird Jesus auch noch genannt? Im Neuen und im Alten Testament steht, er soll Immanuel genannt werden. Immanuel heisst Gott mit uns. Wir haben nicht nur einen Gott, der da ist, der gegenwärtig ist. Und viele Personen haben Vorbilder, sie haben Wunschvorstellungen, sie haben Götter, die aber nicht da sind. Sie sind nicht da, nicht real. Wir haben einen Gott, nicht nur einen Gott, der da ist, wir haben mit Jesus sogar einen Gott, der mit uns ist und für uns ist. Die zweite Linie, die ich schlagen will, oder die ich ziehen will vom Alten zum Neuen Testament, ist, wenn man den Vers eigentlich ganz genau lesen, steht, und alsdann soll die Stadt soll genannt werden, hier ist der Herr. Die Stadt, die Tempelstadt. Es ist so, im Licht vom Neuen Testament sehen wir, dass Jesus seinen eigenen Körper Tempel nennt. Und wir hören, wie der Paulus uns zuruft: Wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Ist es denn fassbar? Ist es denn fassbar? Wir sollen heissen, Gott ist hier. Also wenn du in den Raum hineinkommst, so ein bisschen der Gedanke, jetzt ist Gott mit seiner erlebbaren Herrlichkeit da. Du sollst heissen, du als Tempel sollst heissen, Gott ist da. Wir als Christen sind mobile Tempel. Und wir sind der Tempel von seiner Wahl. Er will uns als Tempel. Und jetzt gibt es noch etwas, das mich nicht mehr losgelassen hat. Es ist das da nochmal, genau. Und zwar die Frage, wo ist denn die Herrlichkeit Gottes hin? Es ist vom Ezekiel, hat Gott sie zurückgenommen, die Herrlichkeit Gottes. Wo ist sie hin? Und jetzt mache ich etwas, was man eigentlich wirklich nicht macht. Ich zeige euch jetzt dann gerade eine total schreckliche Folie. Sie ist eigentlich überfüllt mit Wörtern. Also wirklich ganz schlimm. Wenn ich sie euch zeige, probiert sie nicht zu lesen. Ich warne euch. Probiert sie nicht zu lesen. Ihr dürft das gerne mal anschauen nach der Predigt oder mal in der Woche, aber jetzt nicht. Sind ihr ready? Ich zeige sie euch gerade. Das ist es. Genau, lasst es nicht. Es sind 3 Bibelstellen parallel aufgeführt. Erstens haben wir da, wo die Herrlichkeit Gottes in den Tempel eingezogen ist, beim Salomon. Dann haben wir, was der Ezekiel beschreibt, wenn die Herrlichkeit zurückkommt. Und jetzt kommt es drittens, das, wo am Pfingsttag passiert ist. Und ich habe da wie, das ist mir wie, die Parallelen sind mir aufgezeigt worden. Und ich habe sie darum farblich einfach grob alles irgendwie markiert. Aber eigentlich mit dem Punkt, die erlebbare Herrlichkeit von Gott, die ist zurückgekehrt. Die ist zurückgekehrt. Und zwar nicht in ein Gebäude, sondern in Menschen. In Gottes Wahl für den Tempel. Die Herrlichkeit, erlebbare Herrlichkeit, ist in uns Menschen als Christen. Aber wie gesagt, ich überlasse euch das selber, das mal anzuschauen. Zu einem späteren Zeitpunkt. Das ist einfach nochmal Grafik. Ich habe dort noch Pfingsten eingezeichnet. Jetzt, es ist ganz eine restriktive Grafik. Da sind nicht alle Informationen drauf. Und ich will auch nicht sagen, dass zwischen den 600 Jahren vor Christus und den 30 Jahren nach Christus, dass da die Herrlichkeit Gottes nicht reingekommen ist oder so. Oder ich will auch nicht sagen, der Tempel wird nie gebaut. Das ist alles möglich, alles, wie es Gott will. Das überlasse ich sehr an ihm. Ich kann nur zeigen, die Herrlichkeit Gottes ist wieder da. Die ist wieder erlebbar. Also, nochmal in der Kürze. Wir sollen uns bewusst sein, wir haben einen Gott, der da ist. Yahweh Shammah. Und du als Christ bist ein ganz spezieller Ort von Gottes Gegenwart. Und das müssen wir uns merken. Wenn wir die Beschreibung lesen von dem Tempel, dann kann es wirklich passieren, dass man beschämt wird. Wir könnten als Christen so gross sein, so beeindruckend. Und dann kann es schon mal so passieren, dass man denkt, irgendwie sehe ich das nicht so. Bei mir. Ich könnte so gross sein. Ich könnte der Tempel von Gott sein. Das, was er hat wollen. Und es wirkt so, als würde ich mit meinem verstockten Herz und meinem harten Kopf ihm den Tempel verbauen. So könnte mich Gott sehen, als Tempel. So will er mich sehen, so bin ich. Aber ich nehme mich eher ein bisschen wahr wie eine Bruchbude. Und dann gibt es nur eins. Bei einem verstockten Herz und einem harten Kopf gibt es nur eins. Da will Gott umkehren. Da will er umkehren. Er will nicht endlose Frustration, Minderwertigkeitsgefühl oder Aggression, sondern Umkehr. Jawohl, Herr, gib uns ein lebendiges Herz für unser verstocktes Herz und einen neuen Geist anstatt unseren harten Kopf. Und füll du uns mit deiner erlebbaren Herrlichkeit. Ich möchte so ein Tempel sein. Und das auch zur Ermutigung, weil als Christ du bist ein mobiler Tempel und in deiner Familie, bei deiner Arbeit, in der Freizeit, schon allein durch deine Anwesenheit als Tempel Gottes, bist du ein Segen. Wenn wir zurück zu dieser Perspektive kommen, wir sind ein Tempel und wir haben gehört, es kann mal Riss geben in diesem Tempel, die müssen angeschaut werden, aber zurück zu dieser Perspektive, egal wie alt, zerfallen, wie unperfekt, es ist der Tempel von Gott und er hat dich gewählt, er hat dich bestimmt, ein Tempel zu sein. Also schon allein durch deine Anwesenheit sollst du ein Segen sein. Jetzt erinnern wir uns nochmal an die betrügerische Wohnunganzeige vom Anfang. Und da habe ich gefragt, was ist denn, wenn Gott nicht da ist? Wenn die ewige Wohnstätte, die ewige Wohnung eigentlich ein Betrug ist. Das Wort Gottes sagt uns, er ist da. Und er ist sogar nicht nur da, er ist mit uns. Er ist in uns, wenn wir das zulassen, wenn wir Christen sind, wenn wir unser Leben ihm geben. Er ist da. Und darauf muss unser Glaube als Christen fußen. Und da ist immer noch der Gedanke, vielleicht ist es zu gut. Zu gut. Aber schaut, es ist nicht so gut für Gott. Und es ist nicht so gut, wenn Gott dir das geben will. Wenn Gott dich als Tempel will. Wenn Gott dir ein ewiges Leben gibt, dann ist es vielleicht zu gut, um sich zu verdienen, aber es ist nicht zu gut, um wahr zu sein. Und wenn du betest, als würden deine Gebete nicht gehört werden, dann werden sie auch nicht gehört. Aber bist dir bewusst, wenn du wirklich betest, dann landest du niemals im Spam-Ordner von Gott. Du musst nicht mal ein E-Mail schreiben. Gott ist da. Gott ist da. Und warum nicht? Warum tun wir ihm nicht eine Tasse Tee anbieten oder ein Glas Wein? Was haben wir zu verlieren? Vielleicht eine Tasse Tee oder ein Glas Wein haben wir zu verlieren. Aber was haben wir zu gewinnen? Vielleicht, nur vielleicht gönnen wir ein Stück weit das Bewusstsein zurück, dass er wirklich da ist. Und vielleicht erinnern wir uns an die Wahrheit, dass er wirklich zulässt und antwortet. Amen.